Hi, I'm Mike Elliott. You're listening to Brett Agoge.
1, 2, 3.
Guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen bei den Brettagogen. Und heute haben wir mal wieder eine Vertiefungsstunde. Ich bin aber alleine, seit langem mal wieder. Das liegt einfach daran, dass wir uns heute 6 Kinderspiele angucken wollen. Und meine 3 Kollegen, weiß jetzt nicht, ob aus ihrer Sicht auch leider, aber sie sind ja noch kinderlos. Und ja, dementsprechend mache ich das alleine. Ich möchte nur kurz vorneweg schicken noch. Ich habe die Spiele halt immer mit meiner Tochter oder wenn Freunde von ihr irgendwie da waren, mit denen zusammengespielt. Ich bin jetzt keiner, der Kinderspiele tatsächlich wirklich in so einer reinen Kindergruppe testet und daneben dran sitzt und sich das anguckt, was da passiert. Also ich bin jetzt nicht wie Jürgen Kahler zum Beispiel, der das ja anscheinend öfter mal macht, liebe Grüße an der Stelle, in den Kindergarten gegangen und habe mir das dann da angeguckt. Sondern wie gesagt, wir haben das im Familienkreis immer mal wieder gespielt und jetzt kann ich euch ein bisschen drüber berichten, was wir da so erlebt haben. Wie das bei den Vertiefungsstunden so ist, fange ich im Alphabet von den Spielen hinten an. Das heißt, wir sind bei Zug um Zug und genau wie das Originalspiel ist es von Alan R. Moon. Vielleicht nur den Verlag noch, es ist natürlich auch bei Days of Wonder erschienen. Empfohlen ist Zug um Zug ab 6 und es ist, denke ich, auch eine ganz passende Altersangabe, werdet ihr dann gleich sehen. Ja, wie beim Erwachsenenzug um Zug ist es, es gibt eigentlich gar nicht so groß viel Unterschiede, muss ich sagen. Aber es ist einfach so, wir sammeln Karten für die verschiedenfarbigen Zugstrecken, die es gibt, auf diesem europäischen Plan, also bewegen uns hier in Europa und wollen dann eben mit diesen Karten die Zugstrecken bauen. Da kommen wir dann auch schon zum ersten mechanischen Unterschied zu dem Erwachsenenzug um Zug. Es ist jetzt hier so, dass die längste Zugstrecke, die es gibt in Europa, die ist hier 3 Felder lang und nicht, ich glaube, 7 sind es im Erwachsenenspiel. Das heißt, da müssen die Kinder schon mal nicht so langfristig vorausplanen, wie das beim Erwachsenenspiel der Fall ist. Was hier auf jeden Fall auch eine Änderung ist, ist der Kartennachziehmechanismus. Ist jetzt nämlich nicht so, dass wir eine gewisse offene Auslage haben und man muss sich dann entscheiden, nehme ich offene Karten und gebe damit ja auch immer so ein bisschen Preis, was ich jetzt gerade machen will. Oder ziehe ich irgendwie eine verdeckte? Nee, hier ist es so, wir ziehen einfach immer 2 Karten verdeckt. Also wenn wir dran sind, 2 Karten vom Nachziehstapel ziehen, schauen, passen die irgendwie zu meinen Plänen und in die Hand nehmen. Die andere Möglichkeit, wenn ich eben dran bin, kennt man ja, lege ich Karten ab und baue dann entsprechend meine Strecke. Im Erwachsenenspiel gibt's ja dann noch diese Zielkarten, die haben wir hier auch, aber, und das finde ich eigentlich eine wirklich coole Lösung an sich, ich komme gleich noch zu einem kleinen Kritikpunkt, aber an sich finde ich das ganz gut, diese Zielkarten geben hier nicht irgendwie extra Punkte, also wir sammeln hier keine Punkte, wie beim Erwachsenenzug und Zug, sondern es ist einfach so, wir müssen zuerst 6 von diesen Zielkarten erfüllen, dann haben wir gewonnen. Theoretisch können die anderen noch nachziehen, gibt's dann mehrere Leute, die es geschafft haben, haben wir ein Unentschieden. Aber das finde ich eigentlich wirklich richtig schön für die Kinder, weil da gibt's keine große Rechnerei. Ne? Ich muss da nicht immer gucken, wie viele Punkte habe ich gerade, wie viele Züge habe ich vielleicht noch, welche Strecken kann ich überhaupt noch schaffen, bevor das Spielende ausgelöst wird. Es hängt ja beim Erwachsenenspiel davon ab, wie viele Züge habe ich noch übrig, die ich verbauen kann. Also hier einfach wirklich ganz straight, du musst so und so viele Ziele schaffen, hast du das geschafft, dann ist das Spiel fertig. Kleine Entscheidung ist ja dann da doch drin, fällt mir gerade auf, sie müssen ja natürlich überlegen, wo baue ich denn lang? Also es soll ja nicht mega umständlich werden und hier mit 1000 Umwegen, weil dann sind sie natürlich viel zu langsam. Ne? Dann ist der andere schneller mit den Strecken. Aber an sich, wie gesagt, man braucht keine Punkte. Das finde ich echt eine schöne Sache. Generell zu dem Plan übrigens auch fällt mir gerade ein. Also der sieht wirklich mega aus. Der gefällt meiner Tochter und mir wirklich richtig gut. Der ist so richtig schön kindlich gestaltet. Wir haben für jedes Land in Europa, was hier auf dem Plan vertreten ist, in der Hauptstadt noch so eine Sehenswürdigkeit mit drauf gemalt. Also in Berlin steht das Brandenburger Tor, in Paris steht der Eiffelturm, Kopenhagen ist die Meerjungfrau, in Rom sehen wir das Kolosseum, Athen hat die Akropolis und so weiter und so fort. Und das ist gerade echt was, worauf meine Tochter voll drauf abfährt. Die steht sowieso auf ganz viele so Erdkunde-Quiz-Sachen und meine erste Weltreise und sowas. Und das findet die einfach echt klasse, dass sie hier spielerisch praktisch so ein bisschen mitkriegt, wo sind denn die verschiedenen Städte in Europa und was sind da so die Sachen, die man kennen sollte zumindest. Also das ist wirklich echt klasse gemacht. Genauso übrigens auch die Zugkarten und die kleinen Zugwaggons, die man auf den Plan stellen muss. Und auch die Schachtel. Also vom Material her hat sich Days of Wonder mal wieder nicht lumpen lassen. Und es ist also wirklich richtig schön kindgerecht. Zwei Sachen, die vielleicht nicht so, ja, schön ist jetzt übertrieben. Also die so ein bisschen aufgestoßen sind. Bei Zug um Zug ist es ja so, man hat kein Handkartenlimit. Und ja, die kleinen Kinderhändchen, die müssen das schon ein bisschen üben, vielleicht mal 7, 8 Karten zu sammeln und in der Hand halten zu können. Das war am Anfang ein bisschen frustig. Wir haben es dann mit einem Kartenhalter gemacht, aber mittlerweile kriegst du es auch so hin. Also das sollte man schon wissen. Man sammelt da teilweise schon relativ viel Karten, wie das halt beim Erwachsenen-Zug um Zug auch so ist. Und die alle in der Hand zu halten, das muss man ein bisschen üben. Deswegen vielleicht 6 schon mal gar nicht so schlecht vom Alter von der Angabe her. Und dann noch eine andere Sache, die leider nichts mit dem Alter zu tun hat, aber trotzdem manchmal dann schon echt frustig war für meine Tochter. Kommt nicht immer vor, aber kann halt passieren. Auch hier ist es so, dass wenn man eine Zielkarte erfüllt hat, zieht man die nächste nach. Und sind meine Zugabteile schon an den entsprechenden Stellen da, habe ich die natürlich auch wieder sofort erfüllt. Und ja, so kann es halt sein, dass in einer Situation meine Tochter zum Beispiel nur 2 Ziele erfüllt hatte. Ich habe gerade mein 4. Ziel erfüllt, war also sowieso schon 2 vor, ziehe die 5. Zielkarte und bam, habe das auch sofort wieder erfüllt. Und dann hat sie halt auch von sich aus gleich gesagt, ja Papa, jetzt können wir eigentlich aufhören, das hole ich ja sowieso nicht mehr ein. Ist wahrscheinlich auch die richtige Intuition gewesen. Also das war dann schon so ein bisschen schade, ist 2, 3 Mal passiert. Ja, aber sie hat es dann auch relativ schnell verknusen können. Aber wie gesagt, ne, für ein Kind schon so ein kleiner Downer, wenn man dann so im letzten Drittel des Spiels merkt, na okay, ich habe eh keine Chance mehr. Das war's eigentlich zu Zug um Zug. Wie gesagt, kein großer Unterschied jetzt zu dem erwachsenen Zug um Zug, außer dass halt hier und da an so ein paar kleinen Stellschrauben das verkindlicht worden ist. Wie gesagt, zum Beispiel bei der Wertung. Richtig coole Neuerungen und Veränderungen. Also ist ein richtig schönes Kinderspiel, kann man auf jeden Fall sich anschaffen, wenn man vielleicht eh eine Familie ist, die Zug um Zug hoch und runter spielt und das Kind so langsam ranführen möchte. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Spiel und das fängt mit einem S an. Da sind wir jetzt nämlich bei SOS Dino. Es ist bei Loki erschienen, was so die Yellow-Kinderspielreihe jetzt sein soll. Und das ist jetzt schon ab 7 plus und ich würde sogar auch sagen eher plus, ist nämlich gar nicht so einfach, was wir da machen. Ja, es ist ein kooperatives Spiel und wir spielen 4 Dinos, die versuchen bei einem Vulkanausbruch möglichst viele Dino-Eier und sich selber auf rettende Hügel zu schaffen. Erstmal vorneweg, das Material ist Bombe. Da bin ich aber von Yellow ja ehrlich gesagt nichts anderes gewöhnt. Aber das sind so richtig kleine, schöne Plastik-Dinos, die so weiches Plastik haben. Also die fühlen sich auch super an, muss ich ehrlich sagen. Die Vulkane sehen super aus. Das ganze Material auf dem Brett ist echt klasse. Diese Landschaft, die da gestaltet ist. Da stehen dann teilweise noch ein bisschen Steine im Weg und so Gestrüpp. Also vom Material her ist das alles klasse. Es ist halt vielleicht nur manchmal so, diese Box ist relativ klein und den Vulkan zum Beispiel muss man jedes Mal neu auf- und zusammenbauen. Oder auch diese Podeste, auf die die Dinos krabbeln müssen. Ich sehe schon kommen, dass das Material irgendwann halt vom ständigen Auf- und Abbau und so zerfleddert ist, dass es vielleicht nicht mehr so gut spielbar ist. Aber nach jetzt so 5, 6 Partien hält es immer noch einwandfrei. Und ich will eigentlich nicht meckern, bevor es passiert, aber man kann es schon ein bisschen ahnen. So, was machen wir jetzt? Und wie gesagt, 7 eher plus, würde ich sagen. Es ist so, wir müssen relativ gut planen, wie wir es hinkriegen, diese Dinos auf die Hügel da hochzuschaffen. Und sollten wir es nicht schaffen, ist es tatsächlich so, dass diese Dino-Eier von der Lava geschluckt werden und die Dinos auch. Und ich habe es ja in 2, 3 anderen Folgen, als es ums Kinderspiel oder sowas ging, schon mal gesagt. Mittlerweile hat sie sich daran gewöhnt, aber da musste meine Tochter echt bei der ersten Partie, als das passiert ist, erstmal schlucken. Ne? Also hat dann wirklich gefragt, was ist denn jetzt mit diesem Dino eigentlich gerade passiert, Papa? Und dann musste ich sagen, der ist jetzt tot, ne? Ja, also fand sie dann ein bisschen traurig und hat auch so leichte Schuldgefühle gehabt. Hab ihr dann halt erklärt, ja, es ist nur ein Spiel und das nächste Mal kriegen wir das besser hin und so. Dann war das auch in Ordnung für sie, aber man muss halt schon darauf eingestellt sein, dass da vielleicht erstmal Fragen kommen. Ja, mechanisch ist es auch nicht ganz so einfach, weil was machen wir? Wir haben 4 Vulkane auf dem Feld, die eben ausbrechen können. Und wir ziehen aus so einem Beutel Plättchen und die zeigen, ja, wie so ein bisschen wie bei Carcassonne oder so, Landschaftsplättchen, viereckige, die man aneinander so legen muss, dass halt sinnvoll die Landschaft fortgeführt wird. Und da kann jetzt eben der Lavastrom entweder... Besserer Vergleich ist vielleicht wie Karuba. Also wir können wie bei Karuba so Landschaftsplättchen haben, wo die Straße geradeaus geht, eine Viererkreuzung hat oder so um die Ecke geht. Nur ist es halt hier eben kein Weg, sondern wir haben Lava. Der Gag ist jetzt, man darf dann immer, wenn man ein Plättchen zieht und angelegt hat, einen Dino einen Schritt weiter bewegen.
Und da kommt jetzt der wirklich interessante Mechanismus in diesem Spiel ins Spiel. Es ist nämlich so, dass wir gucken müssen, dass der Lavastrom die ganze Zeit weitergeht. Kann ich nämlich irgendwann den Lavastrom nicht mehr weiterführen? Also ich ziehe ein Plättchen für einen der vier Vulkane, die sind farblich markiert, deswegen kann man die auseinanderhalten. Und ich kann den nicht anlegen. Dann ist beim ersten Mal noch nicht so schlimm, dann explodiert halt der Vulkan und ab dann hat man nochmal eine zweite Chance, weil dann kommt der Vulkan weg und man kann in alle Richtungen sich ausbreiten. Aber schafft man es dann nochmal, an diesem Vulkan nicht anlegen zu können, dann darf ich den ganzen Rest des Spiels mit diesem Vulkan keine Schritte mehr machen. Das heißt, man hat die ganze Zeit das Dilemma, ich muss gucken, dass der Lavastrom weiterfließen kann, ich mich aber auch nicht mit dem Lavastrom irgendwie so einbaue, dass ich mit den Dinos mich dann nicht mehr bewegen kann. Und das ist wirklich eine sehr interessante Entscheidung, finde ich richtig cool, macht auch echt Spaß, damit dran rumzutüfteln. Wie baue ich jetzt den Lavastrom, damit ich weiterhin Schritte machen kann, aber mich nicht total einbaue damit?
Manchmal gibt's dann noch so Steinplättchen, wenn ich die ziehe, darf ich sogar zwei Schritte machen, die muss man dann auch wirklich sinnvoll nutzen. Ja, da muss man sich schon ganz gut absprechen, aber meine Tochter ist jetzt fast 7, die kriegt das eigentlich schon ganz gut hin, aber sie braucht schon ab und zu nochmal Hilfe zu überlegen, welchen Dino bewege ich denn jetzt am sinnvollsten. Deswegen wirklich 7 eher plus. Es gibt nur so ein paar Schwächen, ich habe ja vorhin schon gesagt beim Material, ne, also es könnte sein, dass das bald mal auseinanderfleddert, obwohl es wirklich richtig dicke Pappe ist und so, aber es ist irgendwie abzusehen, behaupte ich. Es ist leider so, dass die Regel an manchen Stellen oder die Anleitung mit den Regeln an manchen Stellen wirklich ja lückenhaft beziehungsweise sehr missverständlich ist. Also wir hatten wirklich einfach mehrmals zwei, drei Situationen, wo wir uns nicht wirklich sicher gewesen sind, was sollen wir denn jetzt machen? Und wir haben dann auch keine Hilfe gefunden in der Anleitung. Naja, auf jeden Fall am Ende schaut man dann, wie viel Dinos und Eier habe ich gerettet. Das gibt dann Punkte und dann kann man so einer Punkteskala nachgucken, wie gut man sich da geschlagen hat. War auch übrigens auf der Empfehlungsliste Kinderspiel des Jahres und ich finde auch zu Recht, wie gesagt, das Material ist echt super ansprechend, die Herausforderung ist cool, man muss halt wie gesagt nur das Kind vielleicht darauf vorbereiten, dass es darum geht, hier Leben zu retten und das nicht immer wirklich glückt. Kommen wir zum nächsten Spiel und da sind wir jetzt bei K wie Kobold. Das ist bei Queen Games erschienen. Auch hier, wie bei den anderen Spielen vorher, richtig schönes Material. Und Queen Games hat es da wirklich geschafft, so einen ganz coolen Gimmick-Mechanismus noch einzubauen. Worum geht's denn nämlich? Wir spielen einen kleinen Jungen, der in seinem Zimmer mit der Taschenlampe umherleuchtet und so nach Kobolden Ausschau hält, die ihm immer die Spielsachen stibitzen. Und dazu haben wir, wie das oft so bei Kinderspielen ist, die Schachtel mit als Spielbrett. Wir legen nämlich das Kinderzimmer praktisch in die Mitte der Schachtel aus. Und da legen wir dann, das ist dann wie so ein Kuchendiagramm so ein bisschen aufgeteilt, legen wir in die verschiedenen Segmente des Kinderzimmers, manchmal verdeckt, manchmal offen, also man kennt auch nicht alle Plättchen, die da liegen, die Spielsachen aus. Gibt dann manchmal auch noch Edelsteine, ist klar, die liegen ja immer in so Kinderzimmern rum. Und die müssen wir dann mit unseren Kobolden, die wir nämlich spielen, wir sind die Kobolde, müssen wir die Sachen daraus stibitzen. So, jetzt ist es so, dass dieser Junge ja eben mit der Taschenlampe rumguckt. Und es ist wirklich ganz cool gemacht. Es wird dann noch so oben drauf gesetzt und es deckt immer einen Viertelkreis dieses Zimmers ab. Und wenn ich jetzt dran gewesen bin, ich komme dann gleich dazu, was man genau macht, aber wenn ich jetzt dran gewesen bin, dann kann es eben sein, das wird durch einen Würfel entschieden, dass der sich halt in eine oder die andere Richtung weiter dreht und wer dann da natürlich gestanden ist, muss seine Figuren wieder wegräumen. Also der leuchtet praktisch immer so durchs Zimmer und denkt sich, da war doch gerade was und dreht sich in die andere Richtung und so. Also das ist wirklich ein richtig cooler Mechanismus. Das macht meiner Tochter auch echt Spaß, den immer rumzuziehen. So, aber was machen wir jetzt an sich? Wie gesagt, in diesen Segmenten liegen die Kinderspielsachen aus und wir hüpfen da mit unseren Kobolden rein. Und zwar hat man, wenn man dran ist, immer die Wahl, setze ich einen meiner drei Kobolde, die ich habe, ein auf das Spielfeld, irgendwo, wo halt Plättchen sind, die ich gerne hätte, in so einem Segment. Oder nehme ich alle, die ich bisher hingesetzt habe, runter und darf mir dann eben aus jedem Segment ein Plättchen meiner Wahl nehmen. Und das ist natürlich so ein bisschen eine Timing-Sache, dass ich mir überlege, wann wollen denn die anderen vielleicht ihre wieder mit runternehmen? Gehe ich volles Risiko und setze alle meine drei Figuren, dann kann es aber sein, dass jemand anderes oder ein anderes Kind ihre Kobolde schon wieder zurückgenommen haben und würfeln müssen ja dann, wohin sich dieses Kind dreht. Und wenn ich dann irgendwo stehe, wo das Kind dann mit der Taschenlampe hinscheint, dann kriege ich halt gar nichts. Ne? Dann muss ich die Kobolde wieder zurücknehmen und habe einfach nichts bekommen. Ist also so ein bisschen Push-Your-Luck-Sache und eben, wie gesagt, so ein Abschätzen, wann wollen die anderen vielleicht ihre Kobolde wieder nehmen, wann wird denn wieder gewürfelt und die Taschenlampe weitergedreht. Man kann natürlich immer auf Nummer sicher gehen, einen einsetzen und nächstes Mal gleich wieder runternehmen. Dann wird man halt aber nicht viele von diesen Spielsachen sammeln. Darum geht's nämlich dann am Schluss. Man versucht, die Mehrheiten zu bekommen. Es gibt dann einfach noch Punkte dafür. Wer hat zum Beispiel die meisten Bälle rausgeklaut aus dem Zimmer? Der kriegt eine gewisse Punktzahl. Wer hat die meisten Teddybären rausgeklaut? Wer hat die meisten Spielzeugautos rausgeklaut? Das gibt alles Punkte dann am Schluss. Ich habe gerade schon gesagt, es liegen auch noch Diamanten rum. Da muss man einfach Sets sammeln. Das gibt so lilane, grüne, gelbe und blaue Diamanten. Auch die gilt's zu sammeln und dann bekommt man da Punkte dafür. An sich wirklich ein interessanter Mechanismus und wie gesagt, es macht echt Spaß. Es ist halt nur teilweise sehr glückslastig. Ich habe ja schon gesagt, manche Plättchen, die liegen halt einfach verdeckt da. Also ich sehe nicht immer, was ich mir da einsammle. Manchmal muss man aber so ein bisschen auf Risiko gehen, weil man hat vielleicht für ein Diamantenset schon 3 und von der eigenen Farbe liegt jetzt gerade keins offen da. Und man muss halt irgendwie hoffen, dass eins von den anderen, die man aufdeckt, jetzt so ein Plättchen ist, was man noch genau braucht. Und genau dann würfelt halt die Mitspielerin oder deine Mitspieler wieder eine 2 bei der Taschenlampe. Und man hat schon gedacht, naja, ich lasse ein Feld Abstand zu der Taschenlampe, dann werde ich schon nicht erwischt. Und wie gesagt, genau dann kommt die 2 und man wird doch wieder abgeräumt. Das kann manchmal schon auch ein bisschen frustig sein. Also ich hatte es wirklich ein paar Mal, dass meine Tochter fröhlich die Sachen eingesammelt hat. Ich habe dann immer genau diese eine Seite vom Würfel gewürfelt, bei der nichts passiert. Das kann nämlich auch sein. Das heißt, ihre Figuren wurden nie abgeräumt und mich hat sie halt ständig wieder runtergekegelt mit der Taschenlampe. Ja, ich kann das jetzt gut verarbeiten, weil für mich ist das halt eben dann in Anführungsstrichen nur ein Kinderspiel. Ich könnte mir aber gut vorstellen, wenn es halt Kinder miteinander spielen und der eine würfelt halt ständig den anderen dann wieder runter und der kommt nie dazu, irgendwas zu sammeln, kann schon, denke ich, frustig sein. Also es ist schon ein gewisses Glückselement mit drin, ne? Also das muss man schon abkönnen. Aber ansonsten, Kobolde, wirklich schönes Spiel, schöner Mechanismus mit diesem Einsetzen und sich überlegen, wann nehme ich es raus, wie weit gehe ich mit meinem Glück. Macht meiner Tochter und mir echt viel Spaß. Man muss halt nur ein bisschen viel aufbauen immer am Anfang, bis man diese ganzen Plättchen verteilt hat. Aber ansonsten, 3 in a row, würde ich sagen. Auch Kobold von mir ist eine Empfehlung. Kann man wirklich sich als Kinderspiel anschaffen, wenn das Kind entsprechend alt ist. 6 Jahre ist hier angegeben, würde ich auch mindestens einhalten, weil wie gesagt, man muss so ein bisschen vorausplanen und Risikoabschätzung begehen. Ja, ist jetzt nichts für so ganz Kleine. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Kinderspiel ist, was ich hier vor mir habe. Ich sehe nämlich mittlerweile ehrlich gesagt mehr Erwachsene spielen als Kinder. Das könnte wieder so ein bisschen ein Selbstläufer werden bei den Erwachsenen, wie damals Leo muss zum Friseur. Die Rede ist hier von der Geisterfalle. Wir sind also bei G angekommen. Die ist bei Cosmos erschienen und ja, wie gesagt, ich spiele sehr gerne mit meiner Tochter, aber alle, die es bei mir gesehen haben von meinen erwachsenen Kumpels, die wollen es mittlerweile auch haben, einfach um das selber zu spielen. Es ist so, wir spielen Geisterjäger, das hätte eigentlich mit Lizenz auch irgendwie das Ghostbuster-Spiel sein können. Die Geister sehen auch teilweise ein bisschen sehr ähnlich aus wie bei den Ghostbusters, also der Grüne könnte schon der Slimer sein. Ja, aber was machen wir? Wir versuchen Geister einzufangen und Jürgen Kahler hat das mal in dem Spiel des Jahres Podcast gesagt, das war ein echt guter Vergleich, auf den ich vorher gar nicht gekommen bin. Das funktioniert so ein bisschen wie auf der Kirmes diese Pferderennspiele, wo man so eine schiefe Ebene Sachen hochrollen muss. Und wenn man es möglichst gut in die Mitte trifft, dann rennt das eigene Pferd oder Kamel, das sind immer unterschiedliche Sachen, die es da gibt, oder Schwein, habe ich auch schon mal gesehen, rennt dann halt eben vorwärts und wer dann eben öfter gut in die Mitte getroffen hat, gewinnt dann auf der Kirmes. Das ist hier ähnlich. Natürlich haben wir hier keine mechanische Einrichtung da irgendwie vor uns, wo dann Sachen vorwärts laufen. Das wäre ein bisschen krass vielleicht. Sondern wir haben jeder unsere eigene schiefe Ebene, auf der wir uns so, die sehen auch richtig cool aus, so Kunststoffkugeln hochrollen müssen, die alle so kleine Luftbläschen noch als Einschluss haben. Sieht echt cool aus. Und je nachdem, wo die dann landen oben, auf welchem Geist, kriegen wir Punkte dafür. Also es gibt Geister, da kriegt man einen Punkt, gibt Geister für 2 und es gibt Geister für 3. Sobald einer seine 3 Kügelchen oben an der Ebene in so einem Loch für so einen Geist versenkt hat, muss er sagen, Geister, stopp, war's, glaube ich. Und dann müssen alle aufhören zu schnipsen und dann werden die Punkte verteilt. Die Punkte geht man dann einfach auf so einer Leiste nach vorne und wer dann am Schluss, am Ende der Leiste vor allen anderen angekommen ist, der hat dann gewonnen. Sollte das der Gleichstand sein, dann gibt's so eine Art Entscheidungsstichrunde. Was ein ganz cooler Mechanismus wirklich ist, finde ich, damit jemand halt nicht so richtig wegzieht. Ich meine, das ist ja schon so eine Sache, da könnte man sagen, na, wenn man da ein bisschen übt, ist man vielleicht besser als die anderen. Das wird so ein bisschen abgepuffert durch eine rote Kugel, die nämlich der Führende dann immer benutzen muss. Also wenn man vorne ist, kriegt man noch eine vierte Kugel mit in seine schiefe Ebene mit rein und die bringt einfach gar keine Punkte, aber die muss man trotzdem mit versenken. Ja, bremst dann halt so ein bisschen aus und gibt den anderen die Chance, wieder ranzukommen. Macht den Kindern wirklich richtig viel Spaß, die immer da sind, meiner Tochter und mir auch. Das geht natürlich auch immer nur so 5 Minuten, dann ist eine Runde vorbei. Also das kann man immer schön mal zwischen rein machen. Das heißt, es kommt wirklich häufig auf den Tisch bei uns. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, es ist mehr eine Beschäftigung als tatsächlich ein Spiel. Und da komme ich jetzt mal dazu, wieso das der Fall ist. Wir spielen das eigentlich wirklich nicht mehr so richtig drum, ja, wer denn jetzt tatsächlich gewonnen hat. Ich meine, natürlich freut sich meine Tochter, wenn sie am Schluss gewonnen hat und so. Aber wir spielen das wirklich mehr so als Spaß an der Beschäftigung oder an der Tatsache an sich, dass wir diese Kugel schnipsen, als wirklich das jetzt um zu gewinnen zu spielen. Es liegt einfach dran, da sind schon harte Glücksfaktoren drin. Es gibt nämlich einen Geist, der ist in der Mitte von der schiefen Ebene. Wenn man den erwischt, muss man so eine Art Kinoticket oder was das ist umdrehen. Und da sind zwar 2, 3 gute Sachen mit drin, nämlich zum Beispiel geht 2 oder 3 Schritte vorwärts, was dann zum Beispiel auch mega frustrierend ist für die anderen, wenn die ja zugucken müssen, wie der andere einfach 3 Schritte geschenkt bekommt oder 2. Nicht nur das ist so, oder es gibt dann auch noch Plättchen, da kriegst du mehr Punkte für gewisse Geister, also dann ist der statt einem 2 Punkte wert. Also es gibt schon auch ein paar positive Sachen, aber es gibt einfach manche Sachen, die ja, die hauen nicht einfach voll raus, ne? Also da haben die anderen viel größeren Vorteil als du in der nächsten Runde. Zum Beispiel gibt's eins, man hat die Geisterjagd verschlafen und dann muss man mit geschlossenen Augen schnipsen und muss halt einfach gucken, dass man möglichst viele versenkt, bis die anderen dann Stopp rufen. Das artet natürlich erstmal darin aus, dass man erstmal immer mal gucken muss. Also ich meine, man hört's natürlich auch, wenn die wieder runterrollt und dann so an dem Ende an der Begrenzung klackt. Aber man muss dann ja mit dem Finger immer erstmal wieder suchen, wo ist denn diese Murmel überhaupt? Dann schnipst man sie vielleicht total schief an, weil man halt nicht genau gemerkt hat, wo ist die Kugel. Also das ist zum Beispiel so ein Geisterplättchen, was einen echt mega frustrieren kann. Genauso kann es sein, dass man mit der falschen Hand schnipsen muss, was für Kinder ja in dem Alter ehrlich gesagt auch noch ziemlich schwer ist. Also diese Tickets, die können es einem manchmal schon ein bisschen verleiden. Es gibt dann bei diesem Wertungstrack, auf dem man langlaufen muss, auch noch eine Rückseite, wo es vermeintlich ein bisschen taktischer wird, das ganze Spiel, und ein bisschen mehr Anspruch hat, dass du nämlich, je nachdem, auf welcher Stufe du gerade stehst, für die Geister unterschiedlich Punkte bekommst. Aber auch das ist einfach gefühlt nur ziemlich random. Also damit spielen wir zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich habe dann als einen weiteren Kritikpunkt, den ich ehrlich gesagt nicht teilen kann, aber den ich vielleicht fairnesshalber erwähnen sollte. Ich habe ein paar Mal im Internet gelesen, dass das Material wohl dann doch ein bisschen sich wellen oder biegen würde und keine richtige schöne schiefe Ebene gewesen ist. Kann ich bei uns überhaupt nicht nachvollziehen. Bei uns passt das alles. Vielleicht hilft da einfach der alte Trick mal wieder, das eine Nacht außerhalb der Packung stehen lassen, damit sich so ein bisschen an die Raumfeuchtigkeit gewöhnen kann und angleichen kann. Und dann, ja, wie gesagt, passt das bei uns alles. Also wie gesagt, wer das nicht unbedingt so wirklich wettkampfmäßig spielen will und dann gucken will, wer ist jetzt der beste Schnipser, weil dann, wie gesagt, kann es frustrierend sein, sondern wer einfach nur Bock hat, so ein bisschen mit den Fingern rumzuflippern und mal coole 5 Minuten zu haben, dem kann ich Geisterfalle nur empfehlen. Und wie gesagt, alle Erwachsenen, die bei mir waren, wollen es auch haben. Scheint auch ein ganz gutes, nennen wir es mal, Aperitivspiel zu sein. Ich sollte vielleicht noch kurz erwähnen, auch Geisterfalle ist ab 6 und auch das würde ich übrigens einhalten, weil dieses Schnipsen erfordert schon so ein bisschen Koordination. Ja, es frustriert halt schon auch, wenn man immer schnipst und es landet nie oben irgendwas drin. Also da einfach so von wegen Auge-Hand-Koordination sollte man schon auch die 6 Jahre, die da angegeben sind, einhalten. Dann sind wir jetzt mittlerweile bei D angelangt und bei D haben wir Der geheimnisvolle Zaubersee. Und auch wenn es ein Kinderspiel ist, muss ich ehrlicherweise zugestehen, da war ich selber ein bisschen heiß drauf, weil es ist nämlich von 3 Magier-Spiele. Ja, natürlich gibt's da auch mal Spiele, die nicht ganz so cool sind, aber bei 3 Magier-Spiele war ich bisher wirklich echt immer super zufrieden. Also da kann ich einfach generell meine Empfehlung aussprechen. Die haben immer irgendein cooles Gimmick mit drin, immer irgendeine coole neue Idee. Also 3 Magier-Spiele gehört neben Haber zum Beispiel für mich zu den Spieleverlagen für Kinder, wenn ich da irgendwie was suche. Wir arbeiten uns jetzt auch langsam im Alter nach unten, also das ist jetzt ab 5 empfohlen. Und auch hier spielen wir wieder wie vorhin bei den Dinos schon kooperativ. Das Material ist auch wieder vom Optischen her einwandfrei. Ich glaube, das ist auch immer ehrlich gesagt der gleiche, der das illustriert. Also das ist der gleiche optische Stil wie schon bei Der unendliche Fluss und bei der Geistertreppe und Kullerhexe und wie sie alle heißen. Sieht auf jeden Fall genauso aus. So, was machen wir jetzt da? Die Story ist, dass der böse Zauberer Rabenhorst den Kindern hinterher eilt. Diesen Zaubererkindern sind es, glaube ich, auch wieder. Und die wollen über einen See abhauen, auf dem lauter Seerosenblätter sind. Man kennt es ja, wie gesagt, von drei Magier immer irgendeinen Kniff, irgendeinen Gimmick dabei. Das ist auch hier wieder so. Wir haben unterhalb von dem See, also das sind so Streifen, die unter den Spielplan geschoben werden praktisch, so eben Streifen, in denen Magnete mit eingebaut sind. Und dadurch kann es passieren, dass wir mit unserer Figur, wenn wir über den See laufen, an einer Seerose, ja, wenn man so will, hängen bleiben, weil es da nicht weitergeht. Ein anderes Element, was man dann dazu braucht, um da wieder wegzukommen, sind die kleinen Helfertiere. Es ist nämlich auf jeder Seerose symbolhaft ein Tier abgebildet. Und wir haben neben dem Spielplan diese Tiere nochmal auf Plättchen, die wir verdeckt ausgelegt haben. Und da kommt jetzt dann, was Kinder halt natürlich immer mögen, so ein kleines Memory-Element mit rein. Wenn ich nämlich ein Tier aufdecke, was auf der Seerose drauf ist, auf der ich jetzt eben stehen bleiben muss, dann darf ich weiterziehen. Beziehungsweise, wenn ich stehen bleiben musste, weil das jetzt aufgedeckte Plättchen nicht dazu gepasst hat und ich decke dann nächste Runde das richtige Plättchen auf, dann darf ich dann wieder von da wegziehen. Ansonsten muss ich irgendeine andere Figur nehmen, die sich gerade noch frei bewegen kann. Bei diesen Plättchen ist jetzt aber auch ab und zu, ich glaube viermal insgesamt, der Rabenhorst mit drauf. Und decke ich den Rabenhorst auf, dann muss ich hinten am See eben so einen Streifen reinschieben, was dann dazu führt, dass ja alle anderen Streifen unter dem Plan auch weiter nach hinten geschoben werden und diese Magneten, die da drin sind, alle Kinder mitziehen und ein Feld weiter nach hinten schieben. Das ist eigentlich wirklich ein ziemlich cool gemachtes Ding. Also das sieht wirklich mega aus, der Rabenhorst, weil der in die andere Richtung läuft wie wir. Der läuft nach vorne und alle anderen Kinder werden so zu ihm praktisch zurückgezogen, wieder zum Ufer von dem See. Das funktioniert also wirklich optisch echt cool und für die Kinder ist das natürlich so ein bisschen wieder von Zauberhand. Das war so die erste Frage meiner Tochter. Wie funktioniert denn das? Was ist denn da überhaupt drin? Ja, sind halt Magnete. Sollten wir es geschafft haben, mit allen unseren vier Figuren, das sind die drei Kinder und die Katze, über diesen See rübergekommen zu sein, zum rettenden Ufer, bevor der Rabenhorst an dem Startufer angekommen ist, aus der Burg raus, dann haben wir das Spiel gewonnen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe das noch nie gewinnen können mit meiner Tochter. Es ist nämlich schon einigermaßen schwer. Woran liegt das? Naja, wie gesagt, man muss sich halt memorymäßig schon wirklich gut merken können, wo sind welche Plättchen, die ich aufdecke. Man muss sich aber noch dazu, und das ist für Kinder wirklich schwer, weil ich muss da manchmal schon echt gut überlegen, man muss sich noch dazu merken, wo sind denn in welcher Reihe und Spalte jetzt gerade diese Seerosenplättchen, die mich zurückhalten, also wo ist denn gerade der Magnet? Denn die werden ja auch noch immer wieder an manchen Situationen halt zurückgeschoben, ne? Wenn ich so eine neue Bahn da reinschiebe, dann verändert sich ja auch dieses unsichtbare Magnetfeld unter diesen Seerosen ständig. Das heißt, ich muss mir nicht nur merken, wie gesagt, wo sind die Tiere in diesem Plättchen-Gitter, das ich mir da memorymäßig auslege, sondern eben, wo sind denn die sich ständig verändernden Magnetfelder? Und das, wie gesagt, also das kriegt meine Tochter alleine noch nicht so ganz hin. Da muss man schon dann wirklich manchmal helfen, sich das räumlich vorstellen zu können, wo ist denn dieser Magnetspot jetzt gerade hingerutscht und wie muss ich da jetzt stattdessen außen rumlaufen? Weil der Aufdruck der Seerosen, der bleibt natürlich immer gleich, ne? Ist ja klar, da ändert sich nichts. Anderes Ding, was wirklich ein bisschen kritisch ist noch, die Magnete sind leider ein bisschen zu schwach unseres Ermessens nach. Es ist nämlich so, du musst die Figuren dann wirklich immer auf dem Brett lassen und fast schon so ein bisschen auf den Spielplan drücken, wenn du sie weiterschiebst, um zu merken, bin ich jetzt auf so einer Rose angekommen, wo es nicht mehr weitergeht. Meine Tochter schiebt dann die Figuren schon immer so richtig vor und zurück, um zu gucken, ist da jetzt irgendwas. Also man merkt einfach wirklich ein bisschen schlecht, ja, bin ich jetzt festgehalten oder nicht? Ist da jetzt ein Magnet oder nicht? Und wie das halt immer so ist, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wird man ein bisschen paranoid und fühlt es jetzt irgendwie ständig, obwohl da gar nichts ist. Also ja, ist ein bisschen kontraproduktiv. Es hätte wirklich ein bisschen stärker sein können. Einfach, dass man wirklich sicher merkt und das so einrastet und so, okay, da komme ich jetzt nicht weiter. So ist es immer so ein Hin- und Her- und Ratespielen. Ist nicht so ganz schön gemacht. Was an sich optisch schön ausschaut, aber was leider im Spiel auch ein bisschen hinderlich ist, ist diese Rabenburg, aus der der Rabenhorst rauskommt. Die ist nämlich so gestaltet, dass wenn man gegenüber sitzt und nicht an der gleichen Seite vom Tisch, dann sieht der eine überhaupt gar nicht, wo dieser Rabenhorst jetzt gerade ist, weil diese Mauer so ein Stückchen hoch ist. Und aus der kommt er ja praktisch rausgelaufen und man sieht ihn dann überhaupt nicht. Also entweder sitzt man auf der gleichen Seite, dann muss man aber immer über das ganze Spielfeld rüberlangen, um hinten diese neuen Bahnen reinzuschieben, wenn es wieder soweit ist, dass man den auf den Tierplättchen umgedreht hat. Oder man setzt sich gegenüber, dann muss der andere aber immer fragen, wie viele Schritte hat denn der Rabenhorst noch und wo steht denn der gerade? Also das ist auch einfach gestalterisch nicht so optimal gelöst. Also es ist jetzt kein Spiel, was ich wie die anderen uneingeschränkt eigentlich empfehlen kann. Also man muss schon wirklich Lust drauf haben und das mögen, ne? Dass man sich so reinfuchsen muss und sich das alles durchdenken muss. Kein locker leichtes Kinderspiel, was man mal so nebenbei kurz runterzockt. Das ist tatsächlich, habe ich so den Eindruck gehabt, für meine Tochter wirklich Arbeit gewesen. Und da hat sie irgendwie jetzt auch nicht mehr so richtig Lust drauf. Sie war am Anfang wirklich voll geflasht von diesem, oh, die bewegen sich ja wie von Geisterhand wieder rückwärts auf dem See. Aber es hat echt sehr schnell nachgelassen. Und mittlerweile spielen wir lieber wieder andere Sachen von drei Magier. Und leider ist der Zaubersee so ein bisschen gefloppt bei uns. Wir sind bei C angekommen und da haben wir Cookies, das, soweit ich weiß, auch auf der Spiel des Jahres Empfehlungsliste gewesen ist. Fürs Kinderspiel des Jahres. Der Sommer neigt sich ja dem Ende entgegen, passt ja dann vielleicht so in 2-3 Monaten mit dem Keksebacken anzufangen und dann kann man das Ganze vorher vielleicht schon mal ein bisschen üben. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir ernähren uns altersmäßig ja so ein bisschen den kleineren Kindern. Auf der Packung hier steht jetzt auch wieder 5 Jahre drauf, wie beim geheimnisvollen See auch. Ich behaupte mal, das ist sogar eher nur für kleiner was, aber da kommen wir gleich dazu. Ja, was machen wir bei Cookies? Wie es der Name schon verrät, wir wollen Kekse backen. Und in dem Spiel, das bei Huch erschienen ist, ist ein richtig cooler 3D-Aufbau, ehrlich gesagt, mit drin. Man kann nämlich mit so Pappteilchen, die da drin sind, aus der Schachtel und so einem Einschub kann man da einen Ofen basteln. Und in den kann man dann auch wirklich richtig Backbleche reinschieben. Und man muss sich dann auch noch den Wecker stellen und so, da kommen wir dann gleich dazu. Aber also optisch ist das schon mal richtig cool. Man hat dann wirklich so einen kleinen Backofen auf dem Tisch stehen. Das ist schon echt ein cooler Hingucker. Ich habe ja dann gerade schon gesagt, wir können uns auch einen Wecker stellen. Es ist so, wenn so ein Backblech immer reinkommt, dann müssen wir auf so einer anderen Pappuhr, die wir da haben, mit Holzsteinchen einstellen, wann darf denn dieses Blech wieder raus? Wie funktioniert das? Ne, es ist ein ganz einfacher Würfelmechanismus. Es sind 3 Würfel mit drin. Die haben entweder eine Blankoseite, sie haben eine Seite, auf der jeweils 2 Plätzchenformen drauf sind, also so Blume, Stern, Kreis oder Herzchen. Oder sie haben eben eine Seite, auf der Streusel drauf sind. Und ich muss mich jetzt, wenn ich würfel, immer entscheiden. Ich darf nämlich übrigens auch nicht nochmal würfeln. Das hat uns so ein bisschen missfallen, ehrlich gesagt, weil dadurch kommt man manchmal in Situationen, wo man wirklich gar nichts anfangen kann mit den Würfeln. Aber man muss immer einmal würfeln und dann mit den Würfeln, die man hat, machen, was die so hergeben. Habe ich dann ein Backblech voll mit, ich glaube, es sind immer 9 einer Sorte und die sind auch alle bestreuselt. Dann kommen die eben in den Ofen rein und sie dürfen dann 4 Würfelzüge später wieder raus und sind fertig gebacken. Das muss ich eben mit allen 4 Sorten, die es gibt, schaffen, bevor die Zeit rum ist. Ist jetzt nämlich so, immer wenn ich einen Würfel nehme, der mir nichts bringt, oder wenn ich Würfel habe, so muss ich sagen, die mir nichts bringen. Also ich habe zum Beispiel von einem Würfel das Plätzchen-Symbol genommen, auf dem zweiten Würfel ist nichts drauf und auf dem dritten Würfel sind die Streusel, habe ich ja für meinen Zug 2 Würfel eigentlich nicht benutzt, weil ich habe ja die Plätzchen genommen. Dann muss ich für jeden Würfel, den ich nicht benutzt habe, auf dieser Pappuhr 1 Stunde weitergehen. Ja, schaffen wir das gemeinsam, haben wir eben gewonnen. Es ist jetzt so, wie soll ich sagen, also wir haben es einmal geschafft, da war es irgendwie sau einfach. Da haben wir immer gewürfelt und das Richtige gekickt, was wir gerade gebraucht haben. In allen anderen Partien, das war übrigens auch die erste, da haben wir uns schon gedacht, so, das ist aber ganz schön einfach. In allen anderen Partien haben wir es nicht gewonnen. Und ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, nicht, weil wir schlecht gespielt haben, sondern einfach, weil wir schlecht gewürfelt haben. Und wie gesagt, man darf nicht nochmal neu würfeln. Und dadurch kann das mega frustig sein. Es ist nämlich tatsächlich so von diesem Mechanismus, sucht ihr Plätzchen aus oder pack Streusel drauf oder schieb's in den Ofen, finde ich die 5 Jahre, die da drauf angegeben sind, ganz schön hochgegriffen. Also meine Tochter hat sich zumindest voll gelangweilt. Ich behaupte mal, das ist eher was für 4-Jährige und auch nur für 4-Jährige. Also die fand das ehrlich gesagt nach 2-3 Runden ziemlich öde, mechanisch gesehen jetzt. Also muss leider sagen, das ist bei uns ehrlich gesagt auch gefloppt. Wir waren eigentlich ziemlich heiß drauf und hatten richtig Lust drauf, weil diese Idee mit dem Ofen, den man dann da vor sich stehen hat und die Plätzchen, die man da reinschiebt und so, das ist alles richtig cool. Aber mechanisch ist halt leider einfach sehr wenig dahinter, muss man leider schon so sagen. Und ja, wie gesagt, in dem Alter, in dem meine Tochter jetzt ist, als ein bisschen geschulte Spielerin, ist ihr das tatsächlich schon zu wenig. Dann schauen wir mal, ich glaube, nächstes Mal werde ich auch nochmal eine Vertiefungsstunde alleine machen. Da werde ich mir ein bisschen Erweiterungen angucken und ansonsten schauen wir mal, was der Podcast so hergibt. Ich glaube fast, das nächste Mal kommt erst noch der letzte Teil von unserer Hans im Glück-Reihe, der vierte dann. Und dann ist aber auch wirklich Schluss. Den haben wir auch schon aufgenommen, dann sind wir tatsächlich durch. Gut, dann ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns weiter gerne Kommentare auf unserer Homepage brettagoge.de oder schickt uns über Twitter, da sind wir @brettagoge oder auch @krimimaster. Schickt uns da irgendwelche Nachrichten. Gibt uns Sternchen bei iTunes, da freuen wir uns immer sehr drüber, auch über Rezensionen. Und jetzt fällt es mir doch noch ein, wir können noch eine richtig schöne Ankündigung jetzt gerade machen. Ich bin mal gespannt, wie viele das jetzt tatsächlich hören in der Kinderfolge. Es ist ja bald die Spiel. Und ja, wir haben uns intern darauf geeinigt, ab 1. September können wir da eigentlich mal drüber sprechen. Ja, wir werden dieses Jahr einen Stand haben auf der Messe, sogar in Halle 3. Und wir haben da auch eine, wie wir finden, eine gute Aktion am Laufen. Also ihr könnt auf jeden Fall einfach mal bei uns vorbeikommen am Bibelstand in Halle 3, Hallo sagen. Es wird dann auch kurz vor der Messe nochmal so ein Plan veröffentlicht, denke ich mal, von uns, wer wann da irgendwie anzutreffen ist. Also wenn ihr schon immer mal irgendwie euren Lieblingsblogger, YouTuber, Podcaster, wie auch immer, sehen wolltet, kommt einfach vorbei. Wir freuen uns wirklich über jeden, der kommt und einfach mal Hallo sagt. Das sind immer die richtig coolen Begegnungen da auf der Messe. Wir haben aber trotzdem auch noch eine coole Aktion am Laufen. Wir haben uns gedacht, wir spielen immer so stundenslotsweise gegen euch Schlag den Geek. Das heißt, jeder, der bei uns Mitglied ist und da mitmachen möchte, sucht sich ein Spiel aus, das man dann gegen uns spielen kann, in dem ihr aber keine Chance haben werdet, weil wir natürlich unschlagbar darin sind. Aber solltet ihr trotzdem gegen uns gewinnen, kommt ihr in einen Lostopf und aus diesem Lostopf wird am Ende des Wochenendes der Messe dann einer oder eine rausgezogen, die, und da wirklich ganz großen vielen Dank an Lookout-Spiele und an Clemens Franz, die sich dazu bereit erklärt haben, die in einer der nächsten neuen Kartendecks von Agricola auf einer Ausbildungskarte dann drauf sein werden. Das heißt, ihr werdet dann euer Foto schicken an Clemens Franz, der wird euch dann malen und ihr seid auf einer Agricola-Karte drauf. Muss ich ehrlich sagen, wie cool ist das denn? Ich weiß, Eigendrop stinkt, aber nochmal echt großes Dankeschön an Lookout-Spieler und an Clemens Franz, dass er das möglich macht. Für viel Spieler, denke ich, ein richtig cooler Preis, selber mal in einem so bekannten Spiel wie Agricola mit drin sein zu können. Also, Näheres folgt demnächst noch, aber besucht uns auf jeden Fall auf der Messe beim Bibelstand. Versucht euer Glück, weil das werdet ihr brauchen, wenn ihr uns schlagen wollt. Versucht euer Glück bei Schlag den Geek gegen uns ganzen Podcaster, Blogger, wie auch immer. Und mit ein bisschen Glück seid ihr nächstes Jahr in einem Agricola-Deck mit drin. Jo, hätte ich es fast noch vergessen. Das werden wir natürlich noch öfter mal erzählen jetzt demnächst, weil, wie gesagt, wer weiß, ob bei der Kinderfolge so viele mitgehört haben. Aber ansonsten, ja, viel Spaß beim Spielen. Wir hören uns bald und dann gut Brett. 1, 2, 3. Lift off.